Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wer in den sozialen Medien unterwegs ist, erkennt immer wieder schnell, ein Ort der guten Manieren ist das nicht, mal salopp gesagt. Es wird gepöbelt und beleidigt, auch Ausgrenzungen gibt es, plus das große Stichwort Hass. Schon für Erwachsene ist das oft unangenehm, doch wie gehen Jüngere damit um? Und wie wirkt sich der harsche Umgang auf ihre Moral aus? In einer so wichtigen Phase, Kindheit, Jugend, wo ja die Grundsteine für die eigenen Werte und die daraus folgenden Normen gelegt werden. Das ist ein Thema, das nicht nur Kommunikationswissenschaftler beschäftigt. Christine Westerhaus über die Frage, wie soziale Medien den moralischen Kompass prägen.
400 Freunde auf Facebook, 1000 Follower auf Snapchat und jeden Tag mehrere Dutzend Likes auf Instagram. Die sozialen Medien machen es möglich, sich mit sehr vielen Menschen gleichzeitig zu vernetzen. Offline wäre es schwierig, einen so großen Freundes- und Bekanntenkreis zu pflegen. Aber auch online haben wir Probleme damit, den Überblick über so viele soziale Eindrücke zu behalten, sagt Psychologe Jay van Babbel. Denn in unserer Evolution gab es keine Communities, in der sich viele Dutzend Menschen gleichzeitig ausgetauscht haben.
Unsere Gehirne haben sich in einer ganz anderen Umgebung entwickelt. Während 99,9% unserer menschlichen Evolution haben wir in kleinen Gruppen zusammengelebt, kooperiert, um zu überleben, zu jagen und sich die spärlichen Ressourcen zu teilen. Und unsere Kommunikation war persönlich. Man konnte ihre Emotionen an ihren Gesichtsausdrücken ablesen, an der Körpersprache und an ihrer Tonlage.
Doch wenn sich Menschen in den sozialen Medien austauschen, gehen diese wichtigen Zusatzinformationen verloren, so der Direktor der Arbeitsgruppe für soziale Identität und Moral an der New York University. Also all die Informationen, die unserem Gehirn verraten, Achtung, das meint unser Gegenüber ironisch. Ups, das hatte jetzt aber einen ziemlich aggressiven Unterton. Oder hier tut jemand nur so, als ob er dich mag. Gleichzeitig üben soziale Medien aber auf viele Menschen eine magische Anziehungskraft aus. Van Babbel weist darauf hin. Genau das ist Teil der Marketingstrategie, mit der die Betreiber von Online-Plattformen wie Facebook oder Twitter Menschen an sich binden wollen.
Unsere Gehirne sind zudem darauf programmiert, nach Anzeichen für soziale Gemeinsamkeiten, Inklusion, zu suchen, denn das hat uns in der Vorzeit Vorteile gebracht. Aber unser Gehirn reagiert auch sehr stark auf Anzeichen sozialer Ausgrenzung. Wenn man also auf Facebook oder Twitter nicht genug Likes bekommt, nicht attraktiv genug ist oder oft kritisiert wird, wirkt das bedrohlich auf uns.
Und das kann dazu führen, dass wir auf Facebook oder Twitter nur Dinge oder Meinungen posten, von denen wir glauben, dass sie anderen gefallen. Zudem könnte es unseren Blick darauf verzerren, wie wir auf andere User wirken.
Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Style & Talk.
Hi! Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr...
Fühl dich alle geknutscht. Bis dann. Tschüssi!
Ganz generell bestehe die Gefahr, dass Jugendliche falsche Vorstellungen davon bekommen, welche Werte im Leben wichtig sind. Davon, wie man sein und sich kleiden sollte, um anderen zu gefallen. Und wie man im Leben Erfolg hat, sagt Claudia Riesmeier-Lorenz. Sie forscht an der LMU München zu Mediensozialisation und Medienkompetenz.
Wir wissen zum Beispiel, dass im Laufe des Jugendalters zum Beispiel nicht nur Freunden in sozialen Medien gefolgt wird, sondern Influencern gefolgt wird.
Hallo meine lieben Freunde, wir denke ich alle wissen...
Durchfall am Bein ist das Richtige, ne?
Wir sind bei Kotzen.
Wie geil ist das denn?
Und die Frage ist ja, welche Funktion haben die denn zum Beispiel für Kinder und Jugendliche? Sind sie eine Informationsquelle? Inspirieren die mich zu einem bestimmten Verhalten? Schaue ich denen nur zu, weil ich sehen will, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Und was ist das für ein Mensch? Folge ich dem vielleicht aber auch, um mich mit dem zu vergleichen und zu sagen... Der hat so ein tolles Leben und trägt die tollsten neuen Kleidungsstücke und bekommt ein Auto zur Verfügung gestellt.
Den eigenen Kindern zu erklären, dass sogenannte Influencer vor allem daran interessiert sind, Geld zu verdienen, sei in erster Linie Aufgabe der Eltern, sagt die Kommunikationswissenschaftlerin. Denn weiterhin sind es auch sie, die ihren Kindern die grundlegenden Werte zum Umgang mit anderen Menschen vermitteln. Zum einen, indem sie ihnen erklären, wie man sich anderen gegenüber fair verhält. Zum anderen, indem Eltern es ihren Kindern vorleben.
Das ist die erste Instanz, mit denen Kinder ab der Geburt Kontakt haben, die ihnen sagen, wie soll ich mich verhalten. Im Laufe des Kinder- und Jugendalters kommen dann verschiedene andere Personengruppen hinzu, zum Beispiel im Kindergarten oder die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, später der Freundeskreis, der vorgibt, wie ich mich in einer sozialen Gruppe, in einer sozialen Situation, in einem Medium verhalten sollte. Und sie müssen lernen, was sind überhaupt die Normen, wie ich miteinander umgehe. Genauso wie sie lernen, dass man auf dem Schulhof niemanden anders schlagen darf in der Schulpause, müssen sie in sozialen Medien lernen, dass ich auch da niemanden schlagen darf.
Doch was, wenn Eltern diesen moralischen Kompass in ihrer Erziehung nicht mitliefern?
In meiner Forschung war einer der prägendsten Momente eine Situation, in dem ich ein Interview mit einem Mädchen, ich glaube, sie war 14 oder 15, geführt habe. Und dann hat sie ganz spontan gesagt, es war total toll, dass mir jemand zugehört hat. Dass jemand sich Zeit genommen hat und gesagt hat, komm, wir reden darüber, was du so auf Instagram siehst. Wenn im Elternhaus zum Beispiel dafür kein Raum ist und die Eltern sagen, ja, das ist totaler Blödsinn, was du da machst und du verdaddelst dann nur deine Zeit und das ist total irrelevant und bringt dich nicht weiter, lern doch lieber Mathe und Deutsch, ist das sicherlich auch wichtig, aber es geht halt komplett konträr zu dem, was Kinder und Jugendliche an Bedeutung mit sozialen Medien verbinden. Und das ist, deswegen finde ich, ist eine Aufgabe des Elternhauses, ist aber auch eine Aufgabe der Schule, die dort eingreifen kann und sollte, wenn zum Beispiel im Elternhaus dem Ganzen keine Relevanz zugeschrieben wird.
Oder in anderen Worten, Eltern sollten sich nicht nur dafür interessieren, mit welchen Freunden ihr Kind im echten Leben abhängt, sondern auch, wer online eine Rolle spielt in der Sozialisierung, beim Ausbilden des Wertekompasses.
Bei manchen Individuen könnte es den moralischen Kompass ernsthaft verdrehen, wenn sie online extreme Inhalte sehen oder lesen. Kürzlich hat eine repräsentative Stichprobe in den Vereinigten Staaten ergeben, der weiße Nationalismus, der mit weißer Vorherrschaft assoziiert wird, ist bei sehr alten Menschen, aber auch bei sehr jungen Menschen vorherrschend. Wir wissen nicht, ob diese Entwicklung durch die Online-Kultur verursacht wurde, aber es gibt definitiv viele Posts mit extremen Inhalten, die darauf abzielen, diese Menschen anzuziehen. Und oft haben sie zusätzlich Links, die Menschen auf Websites führen, auf denen sich Menschen rund um extremistische Themen mobilisieren.
Als Beispiel führt Fern Bevel die Incel-Community an. Ein Zusammenschluss frauenfeindlicher Männer, die durch Hassbotschaften auffallen. Ob sich diese Bewegung erst durch den Austausch über soziale Medien radikalisiert hat, lässt sich kaum überprüfen. Doch klar ist, Aufmerksamkeit ist die wichtigste Währung in den sozialen Medien. Und diese bekommen vor allem Menschen, die sich provokant oder gar radikal äußern. Ein Phänomen, das durch die Algorithmen der sozialen Medien sogar noch zunimmt, sagt Jay Fern Bevel.
Unsere Daten deuten darauf hin, dass die Algorithmen so konzipiert sind, dass sie Konflikte verstärken. Das bedeutet, Menschen, die extreme Sichtweisen posten, bekommen mehr Aufmerksamkeit, mehr Likes und erreichen mehr Menschen.
Und das führe wiederum dazu, dass sich User immer radikaler äußerten.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Menschen über manche Dinge im Internet extremer äußern, als sie im echten Leben denken. Weil sie online diese Bestärkung dafür bekommen. Die User sehen außerdem, dass andere Menschen solche extremen Aussagen mit anderen teilen. Und das vermittelt ihnen, okay, das denken also alle anderen und ich möchte da reinpassen. Das ist also die Dynamik, die online abläuft.
Gegen den Strom zu schwimmen, fällt vielen Menschen schwer. Besonders aber wohl jungen Menschen, die noch auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind und sich keiner Peergruppe so richtig zugehörig fühlen. Eine quasi perfekte Zielgruppe, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Claudia Riesmeier-Lorenzen. Denn deren Rekrutierungsmethoden seien ziemlich perfide.
Wenn wir an die Kommunikationsstrategien von extremistischen Akteuren und Akteursgruppen denken, die bedienen sich einfach vieler, vieler Instrumente, die zum Beispiel sehr, sehr nah an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen sind und damit per se durch die Art und Weise der Aufbereitung der Inhalte schon eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie von den Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden. Also da sind Kommunikationsstrategien am Wirken, die von Jugendlichen nur sehr schwer identifiziert werden können als etwas, das keinen positiven, sondern vielleicht einen negativen Effekt für mich haben könnte.
Es wäre möglich, darauf zu reagieren und Jugendliche, also Menschen, bei denen sich der moralische Kompass gerade ausbildet, hier gezielt zu sensibilisieren. Doch passiert das?
Das ganze Medienkompetenzthema spielt in der deutschen Lehrerbildung einen verschwindend geringen Anteil. Da geht es immer noch viel, viel stärker um fachliche Expertise und das ist aber mein persönlicher Eindruck, wenn es um Medienkompetenz geht, geht es ganz häufig eher um technische Fähigkeiten. Aber all das, was mit sozialen Fähigkeiten oder aber auch mit der Selbstkompetenz, mit der Reflexion über mein Nutzungsverhalten, meine Regeln, meine Moralvorstellung im sozialen Raum zu tun hat, das nimmt einen relativ kleinen Anteil in der Ausbildung ein und ich denke auch in der Schule als solches.
Nicht zuletzt sollten aber auch die Betreiber der Online-Plattformen in die Pflicht genommen werden, findet Jay van Bevel. Zum einen müssten sie gezwungen werden, ihre Daten der Forschung zugänglich zu machen. Denn nur so lasse sich herausfinden, wie sehr soziale Medien den moralischen Kompass der Menschen tatsächlich beeinflussen. Wichtiges Wissen für passgenaue Aufklärungskonzepte. Zum anderen seien härtere Regulierungen nötig, um Hassbotschaften und Fake News von den Plattformen zu verbannen. Und Van Bevel ist bei weitem nicht der Einzige, der einen Knigge für soziale Medien fordert.
Andere Technologien wurden ebenfalls reguliert. Als wir die ersten Autos entwickelt hatten, herrschte eine Zeit lang Chaos. Und dann haben wir Straßen gebaut und die Leute mussten einen Führerschein machen, um ein Auto zu fahren. Weil wir wussten, dass es für sie und andere potenziell riskant war. Und deshalb denke ich, dass wir diese Art von historischen Beispielen nehmen müssen, um darüber nachzudenken, wie wir soziale Medien reformieren können. Es ist ja ein recht neues Phänomen und wir verstehen noch nicht alle Auswirkungen, die sie haben. Aber wir sollten uns ein paar Gedanken darüber machen, wohin wir damit wollen.
Denn klar ist, die sozialen Medien haben nicht nur ihre schlechten Seiten. Bewegungen wie MeToo wären ohne sie nicht möglich gewesen.
Ich finde Fridays for Future ist eine tolle Bewegung, Black Lives Matter auch so eine Bewegung, die sich vor allem über soziale Medien organisiert hat, Proteststimmen gesammelt hat, zusammengetragen hat, wo man gesehen hat, dass Jugend per se auch politisch interessiert ist. Die Frage ist halt, mit welchen politischen Themen ist es verbunden? Aber das kann genauso gut auch in eine gefährliche Richtung abdriften, wenn man über extremistische Äußerungen, Radikalisierungsprozesse oder Ähnliches nachdenkt.
Denn was sich hauptsächlich auf TikTok und Co. abspielt, bereitet Jay van Bevel Kopfzerbrechen.
Wir sollten uns genaue Gedanken über das Design sozialer Medien machen. Soziale Normen und Regelungen, die helfen, die positiven Seiten zu verstärken und die negativen zu minimieren. Ich habe keine einfachen Antworten, wie man das lösen könnte. Aber es sollte einen Austausch zwischen den Betreibern der Plattformen, Politikern und den Beteiligten geben. To actually engage with
the stakeholders. Soziale Normen für soziale Medien also. Christine Westerhaus hat berichtet über Social Media und ihren Einfluss auf das, was manchmal ja der innere moralische Kompass genannt wird.